NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Die Steuern in Deutschland müssen runter und sie müssen einfacher werden. Das findet die Mittelstandsvereinigung der CDU und hat Pläne für eine große Steuerreform nach der nächsten Bundestagswahl. Um die geht's gleich, ebenso wie um neue Schutzwesten für die nordrhein-westfälische Polizei. Und eine Krankenkasse stellt heute fest, die Deutschen leben nicht gesund genug. Sie sind vor allem zu unbeweglich. Auch dazu haben wir Details. Als erstes aber beleuchten und kommentieren wir das Verhältnis zwischen dem Westen und der Türkei. Der türkische Staatspräsident Erdogan hat gestern wieder etwas gemacht, was aus EU-Sicht gar nicht geht. Er hat die Wiedereinführung der Todesstrafe in Aussicht gestellt. Außerdem enthielt seine Rede vor einem Millionenpublikum in Istanbul heftige Angriffe auf die Bundesrepublik. Die Berliner Reaktionen heute fasst Christina Nagel zusammen.
Die Bundesregierung bleibt dabei. Sie reagiert betont gelassen, mitunter auch gar nicht auf die verbalen Attacken seitens der türkischen Regierung. Während die Linke nicht nur einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen, sondern auch Konto- und Einreisesperren für Präsident Erdogan fordert, plädiert der deutsche Außenminister für direkte Gespräche. Die Lage sei zu ernst, um sie weiter über Megafone und Mikrofone zu besprechen, betont Steinmeier. Ultimaten und Drohungen, egal von welcher Seite, lehnt er ab.
Wenn wir nicht nur Innenpolitik machen wollen in den europäischen Mitgliedstaaten, wenn wir denjenigen helfen wollen, die in der Türkei verhaftet worden sind, dann kommt es jetzt darauf an, auszutesten, ob Absprachen möglich sind, in denen die Prozesse, die stattfinden werden, auch öffentlich verfolgt werden können.
Steinmeier hat seinen Staatssekretär in die Türkei geschickt, nicht nur um Rechtsstaatlichkeit bei der Aufarbeitung des Putschversuchs anzumahnen, sondern auch, betont die stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Sausan Şepli, um noch einmal ganz deutlich Solidarität zu bekunden. Mit dem Volk, das in der Putschnacht auf die Straße ging, mit den Parlamentsparteien, die sich geschlossen gegen die Putschisten stellten.
Ich glaube, das ist etwas, was in der Türkei so nicht wahrgenommen wird. Die Türkei hat das Gefühl, dass wir einfach ignorieren, vor welchem Drama eigentlich dieses Land in dieser Nacht stand und dass wir uns einfach nur darauf konzentrieren, das Land zu kritisieren.
Das Auswärtige Amt will dieser Wahrnehmung etwas entgegensetzen, etwas dazu beitragen, um aus der, wie Şepli sie nennt, sehr schwierigen, sehr verhärteten Konfrontationslage herauszukommen. Als Einknicken will man das bewusst nicht verstanden wissen.
Gleichzeitig machen wir aber auch den Punkt klar, dass bei allem berechtigten Interesse der Türkei an einer Aufarbeitung des Putsches Rechtsstaatlichkeit gewahrt werden muss.
Auch mit Blick auf die mögliche Wiedereinführung der Todesstrafe bleibe die Bundesregierung bei ihrer Haltung, betonte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Klar ist, für ein Land, in dem die Todesstrafe gilt, gibt es keinen Platz in der EU. Und eine Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei würde das Ende der Beitrittsverhandlungen bedeuten.
Die Verhandlungen jetzt aber, wie es die Linke oder auch Teile der Union fordern, sofort abzubrechen, hält man in der Bundesregierung für falsch. SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte im ARD-Sommerinterview:
Ich persönlich würde sagen, in der Lage, in der wir jetzt sind, müssen wir eigentlich jeden Gesprächskanal zur Türkei suchen. Es ist ein bisschen so mit Russland. Es hat doch keinen Sinn, so zu tun, als ob wir nicht mit diesem schwierigen Nachbarn klarkommen müssen.
Entsprechend pragmatisch sieht man in der Bundesregierung auch das morgige Treffen zwischen dem russischen und dem türkischen Präsidenten. Es sei gut, sagte Vize-Außenamtssprecherin Şepli, dass es nach dem Abschuss des russischen Kampfflugzeugs durch die Türkei zu einer Wiederannäherung komme. Auch hier gelte, je direkter, je mehr miteinander gesprochen werde, desto besser.
Wir sollten ehrlich sein und die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beenden. Das ist im Kern die Position des österreichischen Außenministers Kurz und so wie er sehen das mittlerweile viele in der Europäischen Union. Ein Abbruch der Verhandlungen wäre genau falsch, lautet die Antwort von EU-Kommissionspräsident Juncker. Und auch er hat eine Menge europäischer Unterstützer für seine Haltung. Also, was tun? Hier ist die Meinung unseres Brüssel-Korrespondenten Hendrik Burs.
Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann solltest du absteigen. Diese Binsenweisheit ist im politischen Alltag oft nicht so hilfreich. Denn die Diagnose, wann genau es aussichtslos geworden ist, eine Sache weiter zu verfolgen, die ist dann doch schwieriger, wenn es konkret wird. Die Beitrittsverhandlungen zwischen EU und Türkei wirken auf den ersten Blick wie ein Pferd, dem gelegentlich jemand versucht, die Sporen zu geben, aber das seit Jahren niemand mehr im Vorwärtsgang gesehen hat. Ist der Beitrittsprozess wirklich tot? Es sieht ganz danach aus. Hinter vorgehaltener Hand sprechen manche Beobachter von einem Kasperletheater, das seit 2005 aufgeführt wird, weil jeder wisse, ein EU-Vollmitglied Türkei wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Zu hoch sind die Hürden, die es zu überspringen gilt. Von den 35 Politikbereichen, die ein Land, das in die EU möchte, an die Standards der Gemeinschaft anpassen muss, ist gerade mal ein einziger abgeschlossen. Die heißen Eisen wie Menschenrechte sind noch nicht einmal angepackt worden in den 11 Jahren, in denen die Gespräche laufen. Derzeit werden keine neuen Verhandlungskapitel aufgeschlagen. Trotzdem wäre es falsch, die Gespräche komplett abzubrechen. Denn manchmal haben auch Kasperletheater in der Diplomatie einen Sinn. Europa verliert nichts dadurch, sich ein Stück zurückzulehnen und gegenüber dem türkischen Präsidenten Erdogan auf das Buch mit den EU-Spielregeln zu verweisen, immer und immer wieder. Der Fortschrittsbericht, den die europäische Delegation Jahr für Jahr öffentlich vorlegt, ist ein wichtiges Dokument über den nach Russland zweitgrößten Nachbarn, der an die EU angrenzt. Diese Verhandlungsposition zu behalten, ist für uns deutlich vorteilhafter, als der Türkei vorschnell die Tür zuzuschlagen und Erdogans Propaganda eine Opferrolle zu ermöglichen. Natürlich wäre eine Todesstrafe in der Türkei ein Abbruchgrund, aber das ist auch der Regierung in Ankara bekannt und soweit ist es noch nicht. Vorschnelle Entscheidungen in Brüssel sind unnötig. Und wer weiß denn, wie die bisherige EU sich weiterentwickelt? Sollte doch eines Tages wieder Schwung in die Türkei-Gespräche kommen, wird die Geschäftsgrundlage eines Beitritts ganz anders sein. An Großbritanniens Brexit wird demnächst durchexerziert, wie ein Land Partner sein kann und trotzdem nicht im innersten Kreis dabei ist. Die EU sollte ihre Bemühungen gegenüber der Türkei zwar zurückfahren, aber auf die Machtspielchen aus Ankara nicht im gleichen Stil antworten.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Hendrik Burs. Was passiert mit den Kaisers-Supermärkten und denen von Tengelmann? Werden sie von Edeka übernommen oder von jemand anderem? Bundeswirtschaftsminister Gabriel ist per Ministererlaubnis für die Edeka-Lösung, musste sich allerdings vor ein paar Wochen vom Düsseldorfer Oberlandesgericht zurückpfeifen lassen. Das ist aber nicht das letzte Wort, erfahren wir heute. Das Wirtschaftsministerium legt nämlich Beschwerde ein beim Bundesgerichtshof. Jens Wiening.
Es ist offenkundig ein Spagat, den Sigmar Gabriel da seit Monaten versucht. Im Fall Edeka und Kaisers Tengelmann lässt sich das kaum noch übersehen. Auf der einen Seite der Wirtschaftsminister, auf der anderen Seite der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat in Spe.
Ich bin in die Politik gekommen, um Menschen zu helfen, was für sie zu tun. Und was wir hier haben, ist eine Situation, dass 16.000 Arbeitsplätze in Gefahr sind, davon 8.000 ganz akut. Das sind Verkäuferinnen, das sind Packer, das sind Lagerarbeiter. Gabelstaplerfahrer, Leute, die nicht viel Geld verdienen und die es ohnehin nicht einfach haben.
Sagte Gabriel am Sonntagabend im Sommerinterview in der ARD. Das war der Sozialdemokrat Gabriel, der das klassische Wählerklientel seiner Partei anspricht. Und Gabriel fühlt sich offenbar angegriffen vom Oberlandesgericht Düsseldorf, auch in seiner Kompetenz und Integrität als Bundeswirtschaftsminister. Deshalb kündigte er am Sonntag an, was dann heute vollzogen wurde.
Wir werden ja jetzt in dieser Woche in die Nichtzulassungsbeschwerde vor den Bundesgerichtshof gehen. Also wir glauben schon, dass wir gute Argumente haben.
Damit ist jetzt klar, der Streit zwischen Gabriel und dem Oberlandesgericht Düsseldorf geht vor Gericht. Und die ganze Geschichte wird immer länger. Begonnen hat sie im Oktober 2014. Edeka will die Märkte von Kaisers Tengelmann kaufen. Das Bundeskartellamt verbietet den Kauf aus Wettbewerbsgründen. Die Unternehmen wenden sich an das Bundeswirtschaftsministerium. Sigmar Gabriel setzt sich über das Kartellamt hinweg und genehmigt im März 2016 per Sondererlaubnis den Deal unter harten Auflagen. Gegen diese Entscheidung von Gabriel klagt der Mitkonkurrent Rewe vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht. Auch Rewe will die Märkte von Kaisers Tengelmann übernehmen und fühlt sich ausgebotet. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stoppt die Ministererlaubnis und sagt, Gabriel sei möglicherweise befangen gewesen.
Der Befangenheitsvorwurf, der hat mich auch überrascht, das muss ich offen sagen.
Von Geheimgesprächen ist die Rede, von Treffen mit Edeka, Kaisers Tengelmann und Gewerkschaften, die nicht ausreichend dokumentiert wurden. Die Pressesprecherin seines Ministeriums sagte dazu heute,
dass ein solcher Ausmaß an Dokumentspflichten und Transparenz und Informationspflicht an alle Verfahrensbeteiligten notwendig wird, das ist tatsächlich neu und das muss jetzt mal geklärt werden.
Und dann muss vor Gericht geklärt werden, ist es ein Gemeinwohlgrund, wenn Arbeitsplätze gerettet werden. Das ist die Position von Gabriel. Der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, sieht das im Fall Kaiserstengelmann anders.
Vollbeschäftigung ist ein Ziel der Wirtschaftspolitik und das ist ein Gemeinwohlargument. Allerdings nicht Arbeitsplätze bei einem spezifischen Unternehmen. Und hier ist es so, dass wir gerade in einer sehr guten Wirtschaftslage sind. Der Arbeitsmarkt boomt und insofern haben wir eigentlich weniger Anlass, jetzt bei einem Unternehmen die Arbeitsplätze zu retten.
Wann die ganze Angelegenheit vor Gericht entschieden wird, ist derzeit offen. Für die Mitarbeiter von Kaiserstengelmann geht die Hängepartie also weiter. Und damit bleibt auch die Sorge, wie es mit ihrem Arbeitsplatz weitergeht.
Und wir sind nach wie vor in Berlin. Steuern sind ein beliebtes Wahlkampfthema. Denken Sie nur an den Steuererklärung auf dem Bierdeckel vor ein paar Jahren oder die Vorschläge zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Heute meldet sich die Mittelstandsvereinigung der Unionsparteien zu Wort. Sie legt das Konzept für eine große Steuerreform vor und sie würde damit gern in den nächsten Bundestagswahlkampf ziehen. Marita Knipper mit Einzelheiten.
Die CDU sollte mit einem klaren Steuer- und Steuerentlastungskonzept in den Wahlkampf 2017 gehen, sagte heute der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT, Carsten Linnemann.
Es gibt einfach eine Stimmung in diesem Lande, dass die Menschen sagen, denen da oben geht es ganz gut und diejenigen, die staatliche Transferleistungen bekommen, auch. Aber die Mitte der Gesellschaft schrumpft.
Das Steuerkonzept der Mittelstandsvereinigung soll dem entgegenwirken. Matthias Mittelberg, Vorsitzender der MIT-Steuerkommission, erklärt die Zielrichtung.
Wir sind der Meinung, dass einfach von dem, was in den nächsten Jahren zusätzlich erwirtschaftet wird, das sind ungefähr 130 Milliarden zusätzliche Steuereinnahmen, dass davon die Menschen einen Teil zurückbekommen sollen. Wir denken, dass ein Drittel ein fairer Ansatz wäre, ein fairer Diskussionseinstieg.
Konkrete Zahlen will man im Bundesfinanzministerium nicht bestätigen. Immerhin, Wolfgang Schäuble hat sich mit dem Gedanken an Steuersenkungen ein wenig angefreundet. Das war lange nicht der Fall. Nun sagte er kürzlich nach der Verabschiedung des nächsten Bundeshaushalts für 2017 im Kabinett:
Ich habe darauf hingewiesen, dass meine Vorstellungen als Finanzminister schon dahin gehen, dass in der nächsten Legislaturperiode ein Spielraum für Steuersenkungen ist.
Die Mittelstandsvereinigung der Union will nun ein Drei-Stufen-Steuerkonzept auf dem nächsten CDU-Parteitag Anfang Dezember in Essen durchbringen. In der ersten Stufe 2018 soll der Werbungskostenpauschbetrag von 1.000 auf 2.000 Euro verdoppelt werden. Danach soll in einer zweiten Stufe die Steuerprogression für mittlere Verdiener abgesenkt werden und erst später greifen. Heute ist es so, sagt der Chef der Unionsmittelstandsvereinigung Carsten Linnemann, dass viele Menschen aus steuerlichen Gründen keine Überstunden mehr in ihrem Betrieb leisten.
Und das führt dazu, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, die Stunde zusätzlich in dem jetzigen Betrieb arbeite ich nicht, dafür nehme ich lieber einen Nebenjob auf. Und deswegen gibt es über 2,5 Millionen Menschen, die im Nebenjob einen Minijob haben, weil sie dort netto mehr bekommen, als wenn sie die zusätzliche Stunde Arbeit im Betrieb machen.
Die dritte Stufe ab 2020 steht unter der Überschrift
einfacher, gerechter und familienorientierter.
Matthias Mittelberg, Vorsitzender der MIT-Steuerkommission, hat intensiv daran mitgewirkt, zusammen mit führenden Wirtschaftswissenschaftlern. Unterm Strich kommen Steuerausfälle von 32,4 Milliarden Euro in den ersten zwei Jahren auf Bund, Länder und Gemeinden zu. Andererseits werden Kinder in diesem Modell künftig steuerlich so behandelt wie Erwachsene.
Das heißt, wir sagen, die Kinder sind uns im Steuerrecht dann genauso viel wert wie die Erwachsenen.
Beiden würde ein einheitlicher Grundfreibetrag auf der heutigen Basis von 8.600 Euro eingeräumt. Wenn der Kinderfreibetrag erhöht würde, müsste selbstverständlich auch das Kindergeld angepasst werden. Matthias Mittelberg.
Pro Kind sind das erhebliche Steigerungen des Kindergeldes.
Etwa 30 bis 40 Euro mehr als bisher.
So der Vorschlag der Mittelstandsvereinigung der CDU-CSU. Mal gucken, was draus wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden hier auf WDR 5 und NDR Info. Hier ist das Echo des Tages. Wer weniger krank ist, verursacht weniger Arztkosten, braucht weniger, womöglich teurer Medikamente. Dieser einfache Gedanke spornt Krankenkassen immer schon an. Sie fördern die Gesundheit ihrer Versicherten mit allerlei Programmen. Sie beurteilen aber auch ihre aktuelle Fitness im Durchschnitt. Der neueste Report der DKV-Krankenversicherung stellt heute fest, viele Bundesbürger leben nicht gesund. Sie sind vor allem zu unbeweglich. Unser Fitnessreporter heißt Jörg Seißelberg.
Die Deutschen sitzen sich zu Tode. Bewegungsarmut, so eine Warnung im DKV-Report, wie gesund lebt Deutschland, sei mittlerweile Haupttodesursache noch vor dem Tabakkonsum. Es gelte die Regel, so Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule, der den Gesundheitsreport erstellt hat.
Wer länger sitzt, hat ein höheres Risiko, früher zu sterben. Mortalitätsrisiko steigt, eindeutig. Jede zusätzliche Stunde erhöht das Sterberisiko massiv und auch statistisch signifikant.
Über die Hälfte aller Menschen in Deutschland bewegt sich zu wenig, so ein Ergebnis der Studie. Vor allem die Tendenz bereitet den Forschern Sorgen. Vor 6 Jahren war die Bewegungsbilanz noch bei 60% aller Deutschen in Ordnung. Heute sind es nur noch 45%. Nachdenklich mache dabei, so Frohböse.
Insbesondere auch die jungen Menschen schaffen es immer weniger. Das ist eine Ressource, die in den jungen Jahren ja gesetzt werden muss. Und ich sage immer, der Bewegungsvirus muss so früh wie möglich gesetzt werden, damit er auch erhalten bleibt und das ein Leben lang.
Ein Grund dafür, dass Bewegungsarmut zur Volkskrankheit zu werden droht, die Zahl der Menschen, die bei der Arbeit hauptsächlich am Schreibtisch arbeiten, steigt. Laut Gesundheitsreport verbringt die Mehrheit der Schreibtischbeschäftigten im Durchschnitt 11 Stunden pro Tag im Sitzen, ihre Aktivitäten in der Freizeit mitgerechnet. Der Appell von Frohböse: Nicht nur in der Freizeit mehr Sport treiben, sondern auch die Zeit während der Arbeit intelligenter verbringen und jede Gelegenheit zum Aufstehen oder Gehen zu nutzen. Denn allein im Stehen, so der Sportwissenschaftler, würde 3-mal so viel Fett verbrannt wie im Sitzen. Aber Frohböse betont auch:
Arbeitgeber sind hier gefragt, da auch zu sensibilisieren. Und es ist nicht nur jedem Arbeitnehmer selber zu überlassen, finde doch mal deine eigene Lösung, mach doch was für dich selbst. Denn ich glaube, da muss jeder Arbeitgeber doch ein bisschen auch den Fokus insgesamt in die Kompetenz der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen lenken, aufzuklären und möglicherweise auch eine Arbeitsplatzgestaltung zu machen.
3-mal pro Stunde aufstehen während der Schreibtischarbeit, so sei die Faustregel, die das Arbeitsleben etwas gesünder machen könnte. Insgesamt empfehlen die Macher der Studie, sich mindestens 22 Minuten pro Tag intensiv zu bewegen, zum Beispiel in der Freizeit zu laufen oder Rad zu fahren. Regional gibt es laut DKV-Report teilweise große Unterschiede. Ganz vorn im Gesundheitsranking liegt Mecklenburg-Vorpommern, unter anderem, weil sich die Menschen dort mehr bewegen, gefolgt unter anderem von Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Am Ende der Tabelle findet sich Nordrhein-Westfalen. Enttäuschend fällt im neuen DKV-Gesundheitsreport die Bilanz für Fitnessarmbänder aus, die sogenannten Wearables. Nur 6% der Befragten besitzen ein Fitnessarmband und nur die Hälfte von ihnen nutzt es.
Anderes Thema. Die Polizei, sie hat Rückenwind. Selten gab es so viele Forderungen aus fast allen Parteien pro Polizei. Mehr Beamte mit besserer Ausstattung soll es geben in ganz Deutschland. Aber diese Polizisten, die müssen erstmal ausgebildet werden und das dauert. Immerhin bekommt die nordrhein-westfälische Polizei jetzt 10.000 neue Schutzwesten, die auch dem Beschuss mit Schnellfeuerwaffen standhalten. Landesinnenminister Ralf Jäger hat die ersten Westen heute in Köln übergeben. Jochen Hilgers war dabei.
Wer für unsere Sicherheit seinen Kopf hinhält, bekommt die beste Ausrüstung, sagte Ralf Jäger in Köln. Anschläge könnten uns überall und jederzeit treffen. Die Westen halten dem Beschuss von Kalaschnikow, Schnellfeuergewehren stand und allen anderen Waffentypen, die bisher bei Terrorakten benutzt wurden. Die Kölner Polizei allein erhält 1.000 Westen, Kölns Polizeipräsident Jürgen Mattis.
Wir haben bisher Ausstattungen gehabt, die nicht darauf ausgerichtet waren, Beschuss durch Schnellfeuergewehr abzuwehren. Diese neue Weste ist dafür geeignet.
Nach der ersten Pariser Attentatsserie, unter anderem auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo, war die Anschaffung beschlossen worden. Jeder Streifenwagen wird mit 2 der schwarzen Westen, die sich durch ein Gurtsystem individuell verstellen lassen, ausgestattet. Die alten Unterziehwesten, die die Beamten gegen Beschuss aus Pistolen und Angriffe mit Stichwaffen schützen, bleiben auch weiterhin im Einsatz.
WDR 5 ist hier und NDR Info mit dem Echo des Tages. Wir gehen ins Ausland. Ein Erbe der Menschheit und ein großartiges Touristenziel war Aleppo früher. Heute ist die syrische Metropole nur noch ein Trümmerfeld nach 5 Jahren Krieg. In diesen Tagen tobt eine besonders brutale Schlacht um die Stadt. Und es ist völlig unklar, wo die genauen Fronten verlaufen zwischen Regierungstruppen und Rebellen. Nur eins ist klar, die Zivilbevölkerung in Aleppo leidet noch mehr als sonst. Anna Almeling.
Ganz Aleppo wollen sie unter ihre Kontrolle bringen. Das haben mehrere bewaffnete Gruppen angekündigt, darunter Jaish al-Fatah. Nach eigenen Angaben hat das Bündnis islamistischer Kämpfer den Belagerungsring der Regierungstruppen um den Osten der Stadt am Wochenende durchbrochen. Im Internet kursieren Videos, die zeigen, wie sich bewaffnete Männer durch Hinterhöfe und Tunnel kämpfen. Ob sie sich tatsächlich einen Weg in die belagerten Stadtteile bahnen konnten, lässt sich nicht unabhängig verifizieren. Klar ist nur, dass die syrische Regierung und ihre Verbündeten das Gegenteil behaupten und dass sich die Lage der Menschen, die im belagerten Osten von Aleppo eingeschlossen sind, nicht verbessert hat. Die syrischen Regierungstruppen hatten Mitte Juli die einzige Straße in die Gebiete, die von den Regierungsgegnern kontrolliert werden, erobert und damit bis zu 300.000 Bewohner von der Außenwelt abgeschnitten. Internationale Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe. Nach Angaben der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien konnte keiner der Zivilisten fliehen. Die von den Regierungsgegnern kontrollierte Route vom Osten der Stadt Richtung Südwesten sei zu gefährlich und nicht abgesichert, erklärten die Menschenrechtler. Am Sonntag hatte die syrische Regierung mit einer Serie von Luftangriffen versucht, die islamistischen Gruppen zurückzudrängen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete von Kampfjets, die Fahrzeuge von Regierungsgegnern beschossen und eine Militärakademie zerstört hätten, nachdem sie von Aufständischen eingenommen worden war. Die Lage in Aleppo bleibt unübersichtlich. Die Informationen, die aus der Stadt und ihrer Umgebung durchsickern, lassen sich kaum überprüfen.
Um Serious Fraud geht's in London, um schweren Betrug. Das ist der Begriff, nach dem die britische Antikorruptionsbehörde benannt ist. Und diese Behörde ist kein Papiertiger. Im Moment ermittelt sie gegen den europäischen Flugzeugbauer Airbus. Der Vorwurf lautet Betrug, Bestechung, Korruption. Und das, was man am heutigen Tage weiß, das klingt schwerwiegend. Stefanie Pieper.
Es gehe um den Verdacht des Betrugs, der Bestechung und der Korruption in der zivilen Flugzeugsparte von Airbus, erklärte das Serious Fraud Office in London. Die Anschuldigungen bezögen sich auf Unregelmäßigkeiten bei der Beratung durch Dritte. Gemeint sind damit mutmaßlich Berater oder Vermittler beim Verkauf von Verkehrsflugzeugen. Man habe ein Ermittlungsverfahren gegen das Unternehmen eröffnet, erklärte die britische Antikorruptionsbehörde. Nähere Einzelheiten wollte sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen. Nach den Worten eines Airbus-Sprechers hat der Konzern selbst den Fall entdeckt und die Behörden bereits im April darauf aufmerksam gemacht. Man kooperiere mit den Ermittlern. Die Airbus-Führung sei entschlossen, die Vorfälle aufzuklären, da diese nicht den Unternehmensgrundsätzen entsprechen. Das britische Serious Fraud Office wurde nach der jüngsten Finanzkrise eingerichtet, um Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen. Nachdem Airbus die möglichen Unregelmäßigkeiten gemeldet hatte, haben sowohl Großbritannien als auch Deutschland und Frankreich Kreditabsicherungen für den Export von Airbus-Flugzeugen ausgesetzt. Zur Begründung hieß es damals, das Unternehmen habe bei bestimmten Kreditanträgen den Einsatz von Verkaufsberatern und Vermittlern nicht angegeben. Staatliche Kreditgarantien sichern Verkäufe in als unsicher geltende Länder ab, wenn andernfalls ein Deal nicht zustande kommen würde. Der Chef der Airbus-Gruppe, der deutsche Tom Enders, hatte kürzlich gesagt, er hoffe, Airbus könne zum Jahresende wieder solche Kreditabsicherungen erhalten. Die Airbus-Gruppe ist der größte europäische Flugzeug- und Rüstungskonzern mit einem Umsatz von fast 65 Milliarden Euro. Größter Rivale ist Boeing aus den USA.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Als Tourist ferne Länder erkunden, das ist eine tolle Idee, nicht nur für Deutsche. Auch immer mehr Chinesen haben genug Geld, um sich in Europa umzuschauen. So eine Europareise kann einen aber auch ganz schön in die Irre führen, vor allem wenn man weder die Sprache spricht, noch die Bürokratie eines Landes kennt. Diese Erfahrung hat jetzt ein chinesischer Tourist gemacht. Fast 2 Wochen lang steckte er fest in einem Flüchtlingsheim im Münsterland, weil er ein falsches Formular ausgefüllt hatte. Diese Odyssee fasst Markus Holtrichter zusammen.
Der Tourist aus dem Raum Peking war zunächst am Flughafen in Stuttgart gelandet und hatte dort festgestellt, dass sein Portemonnaie gestohlen worden war. Deswegen wollte der 31-Jährige dann umgehend Anzeige erstatten. Doch weil er weder Deutsch noch Englisch sprach, wusste niemand, was der Mann wirklich wollte, sagt Christoph Schlütermann vom Deutschen Roten Kreuz.
Er kam also in Stuttgart an und dort machte er auf die Behördenvertreter einen hilflosen Eindruck. Da ja so viele Flüchtlinge derzeit auch über die Flughäfen gekommen sind, war das naheliegend für die Beamten, dort zu denken, Mensch, das ist ein Flüchtling, der muss erstmal in die Erstaufnahmeeinrichtung.
In dem Glauben, eine Diebstahlsanzeige zu unterschreiben, unterzeichnete der Tourist aus dem Reich der Mitte dann aber tatsächlich einen Asylantrag. Das war fatal, denn so brachte er eine bürokratische Maschinerie in Gang und landete letztlich in einer kleinen Flüchtlingsunterkunft im Münsterland. Christoph Schlütermann.
Er kam mit einer Busladung von 50 anderen Flüchtlingen, unregistrierte, und machte einen sehr verwirrten und merkwürdigen Eindruck auf mich. Und er schien sehr, sehr, sehr beunruhigt über den Umstand zu sein, dass er jetzt bei uns gelandet war und gestikulierte wild.
Der Mann, der so gut gekleidet war und auch eine goldene Kreditkarte hatte, wirkte auf Christoph Schlütermann nicht wirklich wie ein Flüchtling. Mithilfe einer Sprach-App des DRK-Mitarbeiters stellte sich dann bruchstückhaft heraus, dass der 31-Jährige den chinesischen Dialekt Mandarin sprach, seine Papiere verlangte und nach Italien wollte spazieren gehen.
Also bei den Behörden haben wir niemanden gefunden, der diese Sprache spricht und da auch behilflich sein konnte. Deswegen war der erste Weg hier zum örtlichen China-Restaurant. Die hatten eine, der diese Sprache sprach und die haben uns dann sofort geholfen.
Allerdings ist es nicht so einfach, ein einmal gestartetes Asylverfahren schnell wieder zu stoppen. Dazu mussten die DRK-Helfer unzählige Telefonate mit Behörden, Konsulaten und Botschaften führen. Aber nach mittlerweile fast zweiwöchiger Odyssee konnte der Tourist aus dem Reich der Mitte dann endlich seine Reise fortsetzen, verabschiedete sich noch freundlich aus der Dülmener Unterkunft und sagte zum Abschied, dass er sich Europa aber doch ganz anders vorgestellt habe, was er nun hoffentlich noch richtig kennenlernen wird.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Den Schalltag wird Uli Hoeneß nicht so leicht vergessen. Am 29. Februar ist er aus der Haft entlassen worden, nach gut anderthalb Jahren. Seine Steuerhinterziehung ist jetzt also Geschichte, wenn er nicht rückfällig wird. Und das hat er nicht vor. Im Gegenteil, nun steht seine Resozialisierung an. Konkret heißt es heute, Hoeneß will wieder Präsident des FC Bayern werden im Herbst. Tafi Khalil über eine Ankündigung, die niemanden wirklich so wundert.
Gerade mal 6 dünne Zeilen brauchte der FC Bayern, um eine Frage zu beantworten, auf die die meisten wohl schon seit Wochen irgendwie die Antwort kannten. Der wichtigste Satz: Uli Hoeneß wird für das Amt des Präsidenten des FC Bayern kandidieren. Erleichterung bei den Fans.
Das freut mich. Ich hab'n gern wegen.
Ich find's gut, dass der Uli Hoeneß zurückkommt, weil er ist einfach der FC Bayern.
Aber auch Zufriedenheit bei den Aktiven. Kapitän Philipp Lahm hatte schon immer klar gesagt, dass er sich eine Rückkehr von Hoeneß ins Präsidentenamt durchaus wünschen würde.
Er hat eine unglaubliche Vergangenheit mit dem Verein. Er hat den Verein so groß gemacht, wie er ist.
Ein weiterer ganz wichtiger Satz in der FCB-Erklärung: Karl Hopfner wird nicht mehr für ein Amt im Präsidium kandidieren. Kein Wort allerdings zu Hoeneß Ambitionen um den Aufsichtsratsvorsitz. Auch da müsste Hopfner Platz machen. Zumindest diese Frage bleibt erstmal noch offen. Aber da Uli Hoeneß nicht zum Groß-August taugt, ist davon auszugehen, dass er auch den Aufsichtsrat im November wieder anführen wird.
So, jetzt Olympia im Echo des Tages. Auch das war eine Olympia-Premiere für eine Weltranglisten-Achte. Die Säbelfechterin Ibtihaj Muhammad ist heute in Rio angetreten als erste US-Athletin mit Kopftuch, eine US-Amerikanerin. Ob Donald Trump das weiß? Seinen Kommentar dazu brauchen wir jedenfalls nicht unbedingt. Den lassen wir mal weg. Reden wir über die Disziplinen und Entscheidungen der letzten Stunden. Oliver Frick in Rio. Erstmal Hockey.
Also Hockey, da haben wir Erfreuliches zu berichten, denn die deutschen Herren, die haben wirklich in allerletzter Sekunde gewonnen gegen Rekord-Olympiasieger Indien. Da stand es 1-1 und 4 Sekunden vor dem Ende ist den Deutschen der zweite Treffer geglückt. Und momentan sind die Damen dran, wir sind immer noch in der Vorrunde und da liegen die Deutschen gegen Neuseeland momentan mit 0-1 zurück. Aber wie gesagt, dieses olympische Hockeyturnier hat ja eben erst begonnen.
Ja, es dauert natürlich noch, etliche Entscheidungen stehen noch an. Wie sind insgesamt die Medaillenchancen der Deutschen?
Also bisher gab es ja leider noch keine Olympiamedaille für das deutsche Team, aber das könnte sich heute ändern. Ab 21 Uhr deutscher Zeit beginnt da nebenan in der Schwimmhalle das Wasserspringen. Die Übung, die heißt Synchron vom Turm. Es geht aus 10 Metern hinunter in die Tiefe und da gibt es 2 Deutsche, die gehören zur absoluten Weltklasse. Patrick Hausting aus Berlin und Sascha Klein aus Dresden. Und wenn die alles geben in diesen 1,5 Sekunden, wo sie in der Luft sind, wenn sie präzise und synchron und konzentriert springen, dann haben sie die Chance auf eine Medaille. Chancenreich vielleicht auch Paul Biedermann, der ist inzwischen 30 Jahre alt und heute Abend bzw. um 3.20 Uhr in der Früh in Deutschland, also entweder man steht früh auf oder man bleibt lange wach, hat er sein letztes Einzelrennen bei diesen Olympischen Spielen in seiner Karriere. Es geht über die 200 Meter Freistil, das ist eine Paradestrecke, der ist toll geschwommen im Halbfinale und ich würde ihm echt eine olympische Medaille zum Abschluss in diesem Freistilfinale wünschen.
Also Wettbewerbe, die Spannung versprechen. Wir sollten auch noch mal kurz über diese Kölner Judoka reden, oder?
Ja, über die Mimi, über die Miriam Roper. 34 Jahre ist die alt, eine ganz tolle Frau mit ihren wilden Locken, eine ganz verrückte, sehr offensive, positive Kämpferin. Und die hätte eigentlich wirklich das Zeug gehabt, eine Medaille zu gewinnen. Die startet in der Kategorie bis 57 Kilo. Das nennt man Leichtgewicht, aber die hatte echt Pech. Die musste gleich in der ersten Runde gegen eine Brasilianerin ran. Und die hat natürlich unglaublich viel gegeben. Rafaela Silva und Miriam Roper, die war da überfordert mit der Situation. Die wurde nach 14 Sekunden schon ausgekontert und hatte den ganzen Kampf danach 46 Sekunden verloren. Also das ist echt schade für die Kölnerin.
Oliver Frick war das live aus Rio für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Uns gibt es auch zum Nachhören als Podcast auf den entsprechenden Internetseiten wdr5.de oder ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.